Die Wochennotiz.
Hallo, schönen guten Tag, liebe HörerInnen. Schönen guten Tag, lieber Tim.
Hallo, lieber Nick. Sind wir jetzt hier in der Arte-Kulturzeit? Oder
so
welchen irren Ton hast du da jetzt angeschlagen?
Ich wollte die HörerInnen einfach mal anders abholen. Anders, also nicht so überrumpeln mit zu viel Euphorie, mit zu viel Entertainment, mit zu viel Firlefanz, weißt du? Sondern einfach mal eine ruhige Kugel schieben. Mal den Bimbam baumeln lassen, mal akustisch auch locker durch die Hose atmen, fünfe gerade sein lassen.
Sozusagen nicht mit dem Auto abzuholen und
sondern
auch nicht mit dem Fahrrad, sondern
mit dem Bobbycar.
Zu Fuß.
Ja.
Ah, mit dem Bobbycar. Hm.
Ja.
Okay.
So, und wir sind heute euer akustisches Bobbycar. Wobei, nee, jetzt mal ganz ernst, ne? Bobbycar, das ist doch, was ist das denn für ein Scheißvorschlag jetzt von mir gewesen, Tim? Weißt du, die Nummer war, das Intro war so geil. Und dann komme ich mit dem Bobbycar um die Ecke. Weißt du, ein Bobbycar ist ungefähr das Gegenteil von dieser Anmoderation. Bobbycar ist
ja, so, ich war mit meiner Folge von Gefährten auch vom Auto über das Fahrrad so mehr auf dem Weg zum Einrad oder so. Nee,
Ach so.
Sowas oder zum Rhönrad.
Nee, das ist mir zu wild. Ein Rhönrad ist mir zu wild. Warte mal, ich versuche wieder in die Atmosphäre, in die Stimmung einzutauchen, zurückzukommen aus meinem Impuls gerade. So, ich glaube, das richtige Gefährt ist, wir sind euer akustisches Pferd, euer Begleiter, wie ihr gerade einsam mit eurem Podcatcher durch die Prärie reitet und ihr sitzt auf unserem Rücken quasi. Alles auf unserem Nacken. Naja,
also
es wird nicht rund.
Wir sind jetzt die Pferde.
Ja, wir sind die Gaule in eurer Podcast-Scheune.
Wie komme ich jetzt aus diesem Wild-West-Bild
schnell
zum Zweiten Weltkrieg? Bombenstimmung hat hier geherrscht bei mir am Montag.
Mhm.
Und ich wusste da gar nichts von. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Also es war so, dass hier in 400 Meter Umkreis um meine Wohnung rum, also nee, es ist eine Bombe gefunden worden.
Mhm.
Ja, das passiert ja, in Köln passiert das jeden zweiten Tag eigentlich.
Mhm.
Da ist man daran gewöhnt. Hier jetzt nicht so häufig, aber weil hier ja die Bahnlinie, damit ich dann irgendwann in 5 Jahren auch mal noch öfter nach Troisdorf fahren kann mit der Bahn zu dir, ausgebaut wird, wird hier halt viel gebuddelt. Und huch, da hat der Bagger doch tatsächlich so eine alte Fliegerbombe getroffen.
Mhm.
Und dann wurde festgestellt, oh, die müssen wir jetzt aber entschärfen und dann müssen wir hier die Gegend evakuieren. Das ist passiert, während ich nichtsahnend, wirklich absolut nichtsahnend im Homeoffice meiner Arbeit nachgegangen bin.
Mhm,
Und dann kam irgendwann eine Nachricht von meiner Mutter, die gefragt hat, sag mal, muss deine Straße evakuiert werden? Und ich dachte so, hä, was, wieso das denn? Hab dann natürlich angefangen zu googeln und hab das dann alles rausgefunden. Und hab auch tatsächlich rausgefunden, dass dieser Evakuierungsradius, dass ich da noch voll drin liege. Also quasi die nächste Straße, die dann links abgeht, die ist quasi die Grenze gewesen für diesen Evakuierungsradius. Und dann dachte ich, das liest sich jetzt alles so ein bisschen komisch. Also es dauert auch noch so ein bisschen, bis die wissen, wie es jetzt so weitergeht. Und habe dann gedacht, ja gut, aber wenn jetzt, ich habe keinen Bock darauf, dass irgendwann so aus dem Nichts jemand bei mir klingelt und sagt, so, Sie müssen jetzt bitte das Haus verlassen.
Mhm.
Also bin ich dieser Evakuierung zuvor gekommen und habe mein komplettes Homeoffice, was aus einem schweren iMac besteht, einmal rübergeschleppt zu meinen Eltern. Zum Glück wohnen die ja nur 5 Kilometer entfernt, sodass ich da unterkommen konnte. Und habe dann mit Spannung den restlichen Tag verfolgt, was jetzt passiert. Und erstmal ist nicht viel passiert, muss man sagen. Ich hatte dann ja auch irgendwann Feierabend und dachte so, ich würde ja schon gerne wieder nach Hause. Kann mir mal jemand sagen, dass ich das jetzt wieder darf? War aber nicht so weit, weil die vor allen Dingen diese eigentliche Evakuierung, ich bin so gegen 15:45 oder so abgehauen und die eigentliche Evakuierung hat aber erst so gegen 16:00 begonnen Und die Entschärfung der Bombe, die morgens um 10:30 gefunden wurde, war dann so um 21 Uhr und hat dann auch noch so ein bisschen länger gedauert. Um 10:30 war es dann zum Glück vorbei, so dass ich dann auch erfahren habe über den Twitter-Account der Feuerwehr Bonn, ja, jetzt ist alles aufgehoben und ich kann wieder nach Hause. Aber das war schon ein lästiger Tag, sag ich mal.
Was hättest du, also erstmal vorweg, bevor ich zur Frage komme, das Thema Bombenfund. Ich habe das Gefühl, da haben wir mindestens schon dreimal in unserem Podcast in den Jahren drüber gesprochen, weil diverse Bombenfunde einen von uns beiden irgendwie beeinträchtigt haben. Und weißt
ja,
du,
bisher war es, glaube ich, immer du, weil du halt in Köln arbeitest oder in Deutz arbeitest
und da hat man auch öfter mal so. Ja, da hat man so oft Bomben runtergeschmissen, aber dass diese eine hässliche Kirche in der Mitte trotzdem immer verfehlt. Also es ist verrückt gewesen damals. Nein, aber weißt du, wenn wir jetzt so ein richtig berühmter Podcast wären, dann hätten wir so Chronisten, die so einen eigenen Blog hätten, wo sie quasi immer ausgiebig jede Folge beschreiben würden, worüber wir geredet hätten. Und da hätten wir jetzt einfach nachgucken können. Weißt du, da hätte man Bombenfund.
Das wären dann die Bombenfolgen und das wäre leicht missverständlich.
Ja, so ist es. Aber wo hättest du denn hingehen müssen, wenn du evakuiert geworden wärst, wenn du nicht 5 Kilometer zu deinen Eltern hättest fahren können?
Also der Sammelplatz war die Gesamtschule hier in der Nähe.
Ja, gerade in so Pandemiezeiten hat man da auch wahnsinnig Bock auf so eine Evakuierung in einer Gesamtschule, oder?
Aber interessant fand ich meine, das hilft jetzt bei der Pandemie auch nicht so groß weiter, aber die Zahlen, 2400 Leute mussten hier ihre Wohnungen verlassen und in dieser Gesamtschule haben sich 140 eingefunden. Das heißt, es gab sehr viel mehr noch wie mich, die irgendwie einen anderen Weg gefunden haben, aus dem Radius rauszukommen oder wegzubleiben oder auch waren auch vielleicht ja einfach gar nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt, wo sie hätten gehen müssen und sind dann vermutlich nicht mehr reingekommen und haben sich dann irgendwas anderes überlegt.
Hoffentlich alles Corona-Maßnahmen-konform. Ne? Ich habe diese Woche ein digitales Bierchen getrunken mit zwei Freunden und danach, da habe ich dann auch natürlich wieder bei Untappd das Bier eingescannt und bei Twitter dann halt gepostet. Danach habe ich da drunter geschrieben, so einfach, weil ich das so schön fand, dass ich es mag, dass meine Freunde genauso verantwortungsvoll sind wie ich und es gar keine Frage ist, ob man sich aktuell digital verabredet oder doch irgendwie Regeln so auslegt, dass ein persönliches Treffen schon passen würde, wenn man drei Augen zudrückt. Das fand ich einfach ein sehr wohliges, warmes Gefühl zu merken, dass Leute genauso anständig und sozial ihren Mitmenschen gegenüber die Lage bewerten und man da halt nicht diskutieren muss, sondern dass es für alle einfach selbstverständlich geworden ist, digital ein Bierchen zu trinken. Fand ich schön. Ist mir an der Stelle nur gerade so komplett ohne Zusammenhang eingefallen.
Dabei wollte ich doch gerade zu der Bombe noch sagen, es hat ja seinen Grund, dass so Gegenden evakuiert werden. Ne? Man befürchtet ja, dass die Bombe noch hochgeht. Was hätte ich denn gemacht, wenn hier alles in die Luft geflogen wäre? Aber irgendwie habe ich mir da so überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil man auch noch nie gehört hat, dass bei so einer Evakuierung dann tatsächlich was passiert ist.
Ich glaube, in München vor ein paar Jahren, da gab es auch eine Bombenentschärfung von einer Weltkriegsbombe und die ist dann tatsächlich detoniert und da sind dann in irgendwie einem Umkreis von 12 Kilometern die ganzen Scheiben zerberstet. Deshalb frage ich mich halt, also meistens befindet sich die Bombe ja noch irgendwie in so einer Art Bauloch oder so, ne? Dass das jetzt nicht, also die fällt ja nicht quasi komplett frei sozusagen in die Straße, sondern da ist ja irgendwie noch eine gewisse Dämmung in Anführungszeichen dahinter. Deshalb frage ich mich, ob das jetzt wirklich Häuser komplett explodieren lassen würde oder ob das eher so dann der Schutz davor ist, wenn jetzt gleich hier alles mit einer gewissen Detonationskraft zerberstet, Scheiben kaputt gehen und so und so einen gewissen Druck gibt, dass es nicht besser
dass
ist,
die dass Scherbe die Scherbe nicht ins Gesicht fliegt.
So, ja. Aber ich weiß es nicht. Also wenn wir einen Bombenexperten haben, ich würde gerne mal mit einem, ich bin rot-schwarz blind, ich würde gerne mal mit einem Bombenentschärfer ein Interview führen.
Den roten Draht! Den roten Draht!
wir springen jetzt wahnsinnig hin und her, weil du eben vom digitalen Biertrinken gesprochen hast. Es gibt aber auch Leute, die mit kreativen Ideen daran arbeiten, dass man draußen irgendwas machen kann. Und da hat mir gerade unsere Redaktion was aufs Ohr geflüstert. Es soll nämlich einen befahrbaren Weihnachtsmarkt geben in einem Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen. Die Besucher werden dabei ihre Autos nicht verlassen, sagte eine Sprecherin des Freizeitparks in Kalkar am Niederrhein. Das klingt wie ein Ort aus Mittelerde. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihn überhaupt gibt. Geplant sind rund 2,5 Kilometer Strecke auf dem einstigen Kraftwerksgelände mit Kunstschnee, Musik, Buden mit Eintopf und Glühwein und einer Krippe.
Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Soll ich dir sagen, wie ich mir das vorstelle? Ich stelle mir das so vor, wie bei im Phantasialand, diese Hollywood-Rikscha. Oder wie so eine Geisterbahn, aber in weihnachtlich. So, du fährst halt durch so ein Themenpark dann quasi durch und der Unterschied ist, du wirst halt nicht erschreckt, sondern jemand kippt dir eine brühheiße Tasse Glühwein durchs Seitenfenster ins Auto rein.
Ja, und du musst halt selber fahren, ne? Das ist ja im Phantasialand auch nicht so. Die Strecke führt auch durch 3 Hallen des Freizeitparks. Das hat was von Go-Kart fahren dann. Die Stadt hat zugesagt, eine Genehmigung der Veranstaltung wohlwollend zu prüfen. Da stelle ich mir jetzt so den Beamten vor, der sich so das Konzept der Veranstaltung nimmt und so sagt so, ja, dann gucke ich mal, wie ich da einen Haken dran machen kann, dass ich da einen Haken dran machen kann. Und so lächelt dabei, weißt du, weil er prüft es ja wohlwollend.
Ah, da wären wir aber wieder bei dem Thema Corona-Maßnahmen. Ich habe diese Woche gelesen, die TSG Hoffenheim hat Corona-Fälle in der Mannschaft. Und da gab es dann ein Statement in der Pressemitteilung vom sportlichen Leiter, der ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz auf der Kette und finde es auf die Schnelle, glaube ich auch nicht, der auf jeden Fall ungefähr sowas gesagt hat wie, ja wie, huch, dabei haben wir doch so tolle Corona-Maßnahmen, wie kann das denn überhaupt passieren? Also, das versteht er ja nicht, weil das war ja auch alles mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Und dann denke ich mir immer so, man muss den Leuten nochmal erklären, wie Maßnahmen allgemein, ganz unabhängig von Corona, wie Maßnahmen funktionieren. Man trifft Maßnahmen, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und dann prüft man diese Maßnahmen darauf, ob sie erfolgreich sind, ob sie funktionieren und ob sie das halten, was sie versprechen. Und wenn sie nicht das halten, was sie versprechen, dann waren die Maßnahmen offenbar nicht gut für das, was man bezwecken wollte. Und man muss sie verändern, stärker machen, ganz anders machen. So, dann kann man aber nicht sagen, naja, aber wir haben ja Maßnahmen ergriffen. Nein, weil die ja offenbar dann schlecht waren. Und das nervt mich im Moment an der Gastro-Szene und an der Bundesliga im Speziellen, dass alle immer sagen, ja, aber wir haben ja was mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Und das Gesundheitsamt, das ist keine Behörde, nein, das ist nämlich ein Amt, das ist das Gesundheitsamt, das sind die absoluten Experten, die sind intelligenter als ein Drosten und alles, also die wissen das, die sind allmächtig und allwissend. Und wenn die sagen, die Maßnahmen sind top, dann kann nichts passieren. So, sorry, das fiel mir nur dabei ein. Ich hätte ja jetzt gesagt zu dem Weihnachtsmarkt, lass uns da gemeinsam hinfahren, aber weil wir zwei sehr verantwortungsvolle Dudes sind, treffen wir uns ja nicht mal zum Podcasten zu zweit, obwohl das erlaubt wäre, weil wir einfach, und ich bin auch froh, deine Hackfresse nicht zu sehen, sondern dich nur zu hören, aber das ist nur der nette Nebeneffekt.
Ich finde es toll, wie du dich für den einen Monolog entschuldigst und dann einfach in den nächsten übergehst. Ja, lass uns mal die Rubrik wechseln.
Komm.
Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Nackes Enkel.
Ja, die hoffnungsvollste Maßnahme steht ja jetzt quasi kurz bevor, ne? Jens Spahn persönlich hat mit BioNTech zusammen
mit Beyoncé
den Impfstoff gefunden. Mit Beyoncé zusammen, genau.
Jens Spahn und Beyoncé
haben zusammen den Impfstoff gefunden, richtig. Und gehen nächstes Jahr, deshalb geht Jens Spahn nächstes Jahr als Background-Sänger und Tänzer mit ihr auf Tour.
Ja.
Und dann verteilen sie das Ganze im ganzen Land. Ich habe aber gelesen, also ich finde schon wieder, das ist so, Natürlich ist das jetzt der große Hoffnungsschimmer und ja auch zu Recht. Und das wird uns sehr viel weiterbringen. Auf der anderen Seite finde ich aber, wird auch hier wie in allen Richtungen fast schon wieder ein bisschen zu extrem Stimmung damit gemacht, dass damit jetzt alles gut ist. Denn ich habe vorhin so einen Beitrag von Quarks & Co. Gesehen im Internet, so ein Video, wo mal so der Zeitstrahl aufgelistet wird, was jetzt auch mit dem Impfstoff noch alles passiert. Und ich sag mal so, die Herdenimmunität ist am Ende in 4 Jahren hergestellt, kam dabei raus.
Ja.
Da war so ein bisschen das Fazit, ja, Abstand und Maske werden uns trotzdem noch einige Zeit lang begleiten. Insofern ist schön, dass das jetzt passiert ist, aber wir können jetzt nicht damit rechnen, dass nächstes Jahr im Sommer wieder alles ganz normal ist.
So ist es. Da müssen wir die Arschbacken zusammenkneifen, wie der Chef vom RKI das mehr oder weniger ähnlich formuliert hat heute. Wir haben noch eine Nachricht nachzutragen, Tim, denn viele hören uns ja quasi, als wären wir der Podcast von Tagesschau 24, nur dass wir weniger regelmäßig kommen. Wir haben vorletzte Woche haben wir über den Ausgang der Wahl in den USA spekuliert. Letzte Woche festgestellt, wir können noch weiter spekulieren, aber es sieht ganz okay aus, aber es gibt kein Ergebnis. Diese Woche können wir sagen, Joe Biden wird der nächste US-Präsident, auch wenn das nicht alle US-Präsidenten wahrhaben wollen.
Und immer noch im Weißen Haus rumsitzen und da offensichtlich auch nicht weg wollen.
Das dürfte
gespannt,
er ja
wie,
auch
wie,
noch.
Welche, wie das, ja gut, aktuell natürlich, aber ich bin mal gespannt, wie das alles weitergeht und was da im Januar dann eventuell noch notwendig ist, ihn da zu entfernen. Allerdings finde ich, habe ich vorhin bei Twitter gelesen, dass es jetzt ein Indiz dafür gibt, dass die Entscheidung wirklich endgültig gefallen ist. Es ist ein Artikel der englischen Seite Crooks and Liars. Und zwar lautet der: The White House Gift Shop is now selling Biden Merchandise. Also es gibt jetzt Merchandising von Joe Biden schon im Weißen Haus Geschenkshop. Da ist auch so ein schönes Bild. Das sind, glaube ich, Gläser oder so mit Kamala Harris und Joe Biden drauf, schön mit Unterschrift und der amerikanischen Flagge im Hintergrund. Und wenn das nicht die offizielle Bestätigung des Endergebnisses der US-Wahl ist, dann weiß ich auch nicht.
Aber ist das wirklich, ist das eine seriöse Seite? Also muss man sich ja gerade im Zusammenhang mit US-Wahlberichterstattung oft fragen. Das wirkt so. Da muss doch Donald Trump da mal auf den Tisch hauen und sagen, nee, sorry, jetzt mal räumt er hier mal die Seite wieder leer. Das will ich nicht, dass ihr das verkauft. Das ist doch niemals wirklich da in einem
Fake News.
Das ist doch hundertprozentig Fake News. Naja, egal.
Ich kann ja egal. Mal gerade
ja,
gucken,
bin,
ob der...
Ich bin auch auf der Seite, aber ich finde es auf die Schnelle nicht, weil die Seite einfach richtig hässlich und schlecht ist. Gibt's viele
Ich wollte Orden einfach mal gucken. So, ich gehe jetzt mal auf die Seite des White House Gift Shop, wobei natürlich die Frage ist, ob die
ja, das meine ich
das
ja, da
Produkt
bin ich ja auch
schon auf der Seite. Ach so, da bist du schon.
Ja, ja.
Aber ja, dann musst du das deutlicher sagen, damit die HörerInnen das auch verstehen.
Sorry,
ja gut, da ist nicht viel zu ja. Search for Gifts, wenn man jetzt da einfach mal Biden eingibt.
Aber weißt du, meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir gerade alle wieder White House Gift Shop Photo Coming Soon Pre-Order. Ja, doch, hier.
Ja, hier.
Pre-Order.
Da, genau, da die Inauguration Coin für $100 kann man schon bestellen. Foto gibt es aber noch nicht.
Ja, naja, dann hast du recht. Dann gibt es da wirklich zumindest schon beiden Produkte, die da im Vorverkauf sind. Aber ich bin tatsächlich gespannt, weil du eben auch meintest, mal sehen, wie der Irre mit den kleinen Händen im Januar aus dem Weißen Haus getragen wird. Ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt, weil gerade alle so sagen, ja klar, also das ist jetzt Säbelrasseln und so und nochmal irgendwie Zweifel an einer demokratischen Wahl sehen und dann vielleicht in 4 Jahren wiederkommen und sagen, das Amt gehört mir. Aber ich bin mal gespannt, in wie sehr das doch noch in Richtung Putsch geht. Jetzt tauscht er da irgendwie Verantwortliche im Pentagon aus gegen irgendwelche Lakaien, die ihm eh folgen. Also es, ich finde das schon, ich habe da trotzdem noch ein mulmiges Gefühl, dass der Irre zwar im Januar da rausgeschmissen werden müsste, aber sich da vielleicht vorher doch nochmal irgendwie verklickt auf seinem Atomkoffer oder so.
Ja, ist bedenklich. Trotzdem möchte ich eines festhalten, egal was alles noch passiert und wie das ausgeht, ich glaube, jetzt kann man das ein für alle Mal sagen, das bricht Trump endgültig das Genick.
Ich danke Ihnen. Reklame. Freie Themennacht.
Dadurch, dass wir uns gar nicht mehr zum Podcasten treffen und auch gar nicht mehr Pizza bestellen, weiß ich gerade gar nicht über meinen Schuldenstand bei dir Bescheid. Ich guck mal in die App, die wir dafür benutzen. Ich schulde dir 40,10 €.
Aha. Genau, ja. Ich habe heute bei Twitter jemanden gesehen, der geschrieben hat, Alexa, definiere Allmann, und dazu ein Video gepostet hat. In dem Video geht es um eine, ich glaube, TikTok-Video von Aris Welt, heißt diejenige, die das da bei TikTok gepostet hat. Und sie erklärt ihren FollowerInnen, dass sie Rechnungen oder quasi Quittungen von Einkäufen und so sammelt. Und also mit ihrem Partner zusammen und das in so ein Büchlein abheftet sozusagen, in so ein kleines Notizbüchlein, da auf die jeweilige Rechnung dann den Buchstaben, den Anfangsbuchstaben vom Vornamen draufschreibt, wer das denn entsprechend gekauft hat, um es dann quasi am Ende auszurechnen, wer hat denn wie viel ausgegeben und wer schuldet dem anderen noch was. So, und da gab es heute irgendwie diverse TwitterInnen, die das geteilt haben und sich darüber lustig gemacht haben. Und ich habe das gar nicht verstanden. Weil, also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Monk, und mit meiner Partnerin zusammen führe ich natürlich auch so, also nicht so ein Buch, aber das mittlerweile in einer App, aber im Grunde mit dem gleichen Prinzip. Jeder stellt da seine Rechnung in die App rein, gibt da den Preis an, und ob man das jetzt 50-50, 60-40 oder sonst wie aufteilt, das ist ja erstmal geschenkt, aber ich finde, es gibt nichts Verwerfliches daran, einen finanziellen Überblick zu behalten und dass beide in einer Beziehung auch irgendwie gleichberechtigt oder sich gleichartig mit Finanzen auseinandersetzen. Wie siehst du das, Tim?
There are good people on both sides. Das Erste, wie mir das untergekommen ist, ist, dass jemand zu getwittert, bei sowas würde ich sofort die Scheidung einreichen wollen.
Ja, und dann wieder gelöscht.
Und auf diesen Kommentar, ne, hat dann jemand anders noch reagiert mit solchen Leuten wollte ich nicht mal befreundet sein.
Ach so, okay.
Und dann dachte ich auch, worum geht's hier? Und habe mir das auch angeguckt und habe ähnlich wie du mir dann auch gedacht, naja, also Leute, kommt jetzt, lasst mal die Kirche im Dorf, ne? Das kann man das als sehr genau und korinthenkackerisch und meinetwegen auch sehr deutsch sehen, dass man eben die Kosten so gleichberechtigt aufteilt und darauf auch so sehr genau achtet. Aber es ist ja jetzt nur auch nichts wirklich Hochdramatisches und vor allen Dingen auch kein Grund, die Scheidung einzureichen. Vor allen Dingen, denn wenn man das nicht macht, dann wird das mit der Scheidung, glaube ich, auch problematisch, wenn man da vorher nicht so drauf geachtet hat, diesem Video getan wird.
Selbst für Scheidungsentscheidungen sinnvoll, vorher das richtig berechnet zu haben, wer wie viel ausgegeben hat.
Auf der anderen Seite kann ich aber auch ein bisschen verstehen, wenn man das so ein bisschen lockerer sehen will. Und wenn man so sagt, ja gut, wir machen das halt so, mal zahlst du, mal zahl ich. Ja, So, und wir gucken jetzt nicht so ganz genau auf jeden Cent drauf. Und was dann noch dazu kommt, was mir im Laufe von anderen Kommentaren, die ich dann auch noch gelesen habe, aufgefallen ist, ich glaube, dass es auch nochmal einen Unterschied macht, gerade mit den beiden Kommentaren, die ich dann ganz am Anfang gelesen hatte, ob wir von einer Beziehung und von Zusammenleben oder von Freundschaften sprechen. Denn ich glaube, in Freundschaften kann man das einfach durchaus auch hier und da wirklich ein bisschen lockerer sehen. Da müssten wir nicht zwangsläufig die App benutzen, um unsere Schulden aufzuteilen. Was jetzt.
Da würde ich ja nie
heißt,
Geld von dir zurückkriegen.
Also, das stimmt so nicht. Ich habe das nachgehalten und immer bezahlt.
Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute sagen, sie führen das für sich eher lockerer. Ich fand nur diesen Vorwurf, der da sozusagen mitgeschwungen ist, den fand ich halt so albern. Also, ich finde es, also. Ich brech's mal ganz runter. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es so allmannmäßig ist und so, man ist der total geile Kontrolltyp und man vertraut den anderen Leuten nicht, dass man das Geld wiederkriegt oder dass das am Ende pari-pari ist. Sondern ich reduziere es auf einen wesentlichen Punkt, der mich seit 31 Jahren in meinem Leben begleitet und dem versuche ich permanent gerecht zu werden, indem ich Tricks anwende. Ich bin wahnsinnig faul. Ich bin unglaublich faul. Ich bin denkarm, ich bin dumm. In der Kombination ist es manchmal sehr schwierig, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und da findet man dann sozusagen Tricks, wie man das aber trotzdem schafft. Zum Beispiel, wenn ich weiß, es gibt eine App, da muss ich das quasi in dem einen Moment, wo der Gedanke noch nicht weg ist, weil ich so dumm bin, da muss ich das in dem Moment einfach nur schnell eintragen, dann habe ich notiert, wie viel ich bezahlt habe. Dann kann mir der Gedanke danach egal sein. Und es gibt halt nie Streit, weil ich jemandem sage, schuldest du mir nicht noch Geld? Oder weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, es ist einfach safe, es ist einfach dann weg aus dem Kopf, es ist protokolliert. Protokoll ist für dumme, für faule, dumme Menschen. Wie mich.
Und dein Tweet war ja, ich verstehe gar nicht, wo das Problem liegt. Und ich war kurz davor, darunter zu schreiben, das Problem heißt Twitter. Weil ich glaube, das sind auch manchmal so Diskussionen, die finden eigentlich nur da statt.
Das bestimmt, ja. Das schließe ich nicht aus. Aber derjenige hat ja seinen Tweet dann nicht gelöscht, von daher steht er ja wohl dazu. So, wir wollten noch besprechen, ich habe gerade den Tweet offen, deshalb weiß ich es gar nicht, dass ich einen tollen Link diese Woche zugeschickt bekommen habe von einer Kollegin. Nee, da kann ich Kollegin sagen, da muss ich nicht gendern.
Da musst du nicht gendern.
Also von einer Kollegin habe ich einen Link bekommen zu einem Kickstarter-Projekt. Und sie hat gesagt, hier, wenn ihr Lust habt, dann sprecht doch da mal im Podcast drüber. Wäre auf jeden Fall total cool. So, und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, naja, nur weil mir hier eine Kollegin einen Link schickt zu Kickstarter von irgendeinem Fuzzi, der da irgendwie was pitcht, ne, muss ich ja nicht sofort im Podcast drüber sprechen. Ich fand die Idee aber wirklich geil, deshalb ist es an der Stelle auch keine Werbung. Man kann es jetzt trotzdem an der Stelle sagen, Hashtag Werbung, sponsert, aber ich krieg keinen Cent dafür. Nix, nada. Es gibt einen Kalender, der hier bei Kickstarter jetzt im Angebot ist, und den sollte man unbedingt unterstützen, denn 2021 kann nur besser werden. Das hat sich dieser Podcast quasi zunutze gemacht und hat einen 2021-Kalender rausgebracht oder will rausbringen, wo quasi auf jedem Kalenderblatt steht, was 2020 an dem Tag scheiße war. So an News, weißt du, Waldbrand in Australien, man vergisst es ja, das war ja auch dieses Jahr. Corona dies, Corona das und so. Und immer wenn man dann sozusagen in dem Kalender guckt, was ist denn heute wieder für ein schöner Tag 2021, erinnert man sich daran, dass alles nur besser werden kann. Ist das nicht gut?
Das ist eine absolut gute Idee und so. Ich sehe es jetzt schon besser werden, denn ich sehe da bei dem Kickstarter-Projekt
Ziel erreicht.
Von 2021 Euro sind schon 2390 Euro erreicht.
Also mega. Siehst du?
Ja. Ja. Sensationell.
Von daher ist es hier gar nicht betteln, macht doch mit, sondern ihr könnt jetzt noch mitmachen, wenn ihr nicht total dumm seid und euch diesen geilen Kalender durch die Lappen gehen lassen möchtet. Also, verlinken wir natürlich in den Shownotes, wie immer. Hast du noch was für unsere Spotify-Playlist? Ich weiß, steht hier nicht auf unserer Notiz heute, aber mein Gott, warum denn nicht? Einfach mal
Einfach mal so locker aus der Hose raus.
Einfach.
Oh, es gibt doch jetzt bei Spotify als offiziellen Song von Sascha Bis in den Morgen. Eigentlich eine Satire-Idee von Klaas, aber der Song ist zu Recht auch als Satire schon so gut angekommen, dass Sascha so unter Druck geraten ist, dass er diesen Song jetzt rausbringen musste. Und den würde ich dann jetzt auf die Spotify-Playlist setzen.
Gut, ich habe jetzt seit letzter Woche, da haben oder? Nee, habe ich da letzte Woche schon drüber geredet, dass ich einen Schallplattenspieler jetzt habe?
Ja.
Ja, ne? Dann habe ich den jetzt
das
schon zwei Wochen.
Das haben wir besprochen.
Okay, gut. Dann muss ich das nicht mehr erzählen. Auf jeden Fall habe ich von meinen Eltern auch noch ein paar Festplatten, genau. Ein paar Schallplatten bekommen, unter anderem Connie Francis, Unvergessene Hits. Und von diesem Hammeralbum, was im Moment zu meinem geheimen Favorite meiner Schallplattensammlung avanciert, möchte ich auf die Playlist setzen. Schöner fremder Mann.
Habt ihr denn euch als Phono-Freunde inzwischen zusammengetan? Ich habe gesehen, dass es da ja Bestrebungen gab.
Es gibt mit
einen Frank, Club quasi zu gründen.
Es gibt mit Frank Abesmont und mit Jan, the one and only Jan Giesmann, jetzt bei Twitter Jan Zwitschert, eine Twitter-Gruppe, eine Twitter-Direktnachrichtengruppe. Da posten wir immer das rein, wo wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt das für alle posten, dann interessiert es wieder keine Sau außer uns drei. Da tauschen wir uns aus über coole Insta-Fanpages. Ich habe ein Phänomen rausgefunden. Ein Publikationsphänomen, sagen wir es so. Es gibt auf Instagram Accounts von Frauen, die eigentlich nicht mehr machen, außer eine Schallplatte in der Hand zu haben und oft nicht so krass bekleidet daneben zu sitzen, neben der Schallplatte, die sie in der Hand haben. Und das fotografieren die und posten die und haben da wahrscheinlich mehr Reichweite, als ich die hätte, wenn ich das Gleiche tun würde. So. Und das ist, finde ich, für mich ein Phänomen. Das sind die Vinyl-Girls, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und bei Interesse können wir in der nächsten Folge, da brauche ich aber bitte Post an vinylgirls@wochennotiz.de. Wenn wir darüber reden sollen und ich hier ein paar Insta-Empfehlungen rausballern soll, dann das nächste Woche.
Ich frage mich gerade, ob das so ein Fetisch ist wie Ballooning.
Was ist denn Ballooning?
Ballooning ist, wenn ich das richtig verstanden habe, damals, als das mal irgendwann so im Umfeld des Neo-Magazins Thema war, das sind Leute, die sich davon sexuell erregt fühlen, wenn ein Luftballon aufgeblasen wird und man halt nicht weiß, wann platzt der jetzt.
Okay, ja, das klingt aufregend, das klingt spannend und mit diesen aufregenden, spannenden Gedanken lassen wir euch jetzt einen Luftballon aufblasen und dabei Schallplatte hören und bei Insta die Accounts suchen, die ich gerade angesprochen habe. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.